Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Ulrich Hähle. Heute wollen wir uns mit unserer städtischen Umwelt beschäftigen und mit den Ressourcen der Stadt. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Fach Medienwissenschaft hat unsere Autorin Anna Priese in Sachen nachhaltiges Bauen recherchiert. Herausgekommen ist ein Hörfunkfeature. Es geht darin um ein schönes Fleckchen Erde in der Tübinger Seichhalde, das beinahe von den Kliniken überbaut worden wäre. Es dreht sich auch um den Baustoff Beton. Um dieses Material herzustellen, braucht man nämlich sehr viel Sand. Kaum zu glauben aber war, Sand als Rohstoff für die Bauindustrie beginnt bereits weltweit knapp zu werden. In diesem Zusammenhang kommt die indische Umweltaktivistin Somaira Abdullahi zu Wort. Dass aus alten Steinen wie Granit, Marmor und Sandstein auch wieder etwas Neues entstehen kann, erläutert Manuel Rongen. Sein Natursteinpark auf dem Tübinger Galgenberg existiert seit fast 30 Jahren. Bevor wir das Feature starten, ein Stück des spanischen Singer-Songwriters Paul Valvé. Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute mit dem Feature Blick auf unsere gebaute Umwelt, Ressourcen in der Stadt von Anna Priese, entstanden im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Fach Medienwissenschaft an der Uni Tübingen.
2016 im November stand es in der Zeitung, das Klinikum will erweitern, das Klinikum braucht Fläche und die Saarhalde soll bebaut werden.
Wir sind in Tübingen, der Unistadt am Neckar, im Garten von Ralf Bertscheid. Der Garten befindet sich direkt in der Saarchhalde, Teil eines grünen Tals, dem Käsenbachtal, mitten in der Stadt. Ralf kann in jenem November noch nicht ahnen, dass ihm 2 Jahre intensiver Arbeit bevorstehen, als er die ziemlich kleingedruckte Meldung in der Zeitung liest. Und auch nicht, dass er sich mit Politik aus nächster Nähe befassen wird. Die Uniklinik, von der Ralf Bertscheid berichtet, ist genau nebenan. Doch das Käsenbachtal könnte man glatt übersehen, wenn man von seiner Existenz nichts weiß. Wer eben noch an der gut befahrenen Straße neben der Klinik läuft, braucht nur 2 Schritte durch die Bäume hangabwärts machen und steht plötzlich mitten in der Natur. Kein ungewöhnliches Ereignis eigentlich, oder? Grünflächen müssen im städtischen Raum immer mal wieder Platz machen für ein weiteres Gebäude, ob nun für Wohnungsbau oder Gewerbe.
Sobald sie überbaut ist, ist dann erstmal versiegelt und damit kann sie eigentlich nur noch eine Funktion erfüllen, nämlich für den Mensch als Siedlungs- oder Verkehrsfläche zur Verfügung stehen.
Das müsste im Umkehrschluss doch bedeuten, dass eine nicht versiegelte, also nicht betonierte Fläche auch andere Funktionen erfüllt.
Aus Naturschutzsicht ist es natürlich eher eine Ressource für unser Leben. Der Boden hat die Funktion, Wasser zu speichern, Wasser zu filtern, also wenn Nahrungsmittel erzeugt, nachwachsende Rohstoffe zur Energiegewinnung. Und natürlich ist die Fläche wichtig auch als CO2-Senke. Und dann wachsen darauf Pflanzen, von denen auch viele Tiere wiederum leben.
Blicke auf unsere gebaute Umwelt. Ressourcen in der Stadt. Ein Hörfunkfeature von Anna Priese. Werkstück im Rahmen einer Bachelorarbeit im Fach Medienwissenschaft an der Universität Tübingen.
Fläche ist also eine Ressource, und zwar eine endliche Ressource, sagt Barbara Lupp, Regionalgeschäftsführerin vom BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Neckaralb. Generell bewegen wir uns in unseren Städten tagtäglich in einem aus Ressourcen gebauten Raum, haben das aber nicht unbedingt im Kopf. Über 3 unabdingbare Ressourcen im städtischen Raum werden wir in diesem Feature genaueres hören. Dass wir immer mehr Ressourcen brauchen, um unsere städtische Infrastruktur zu pflegen, zu erneuern und auch ganz neue Städte zu bauen, liegt an dem starken Zuwachs der städtischen Bevölkerung. Schon jetzt leben weltweit über 50% aller Menschen in Städten. Bis 2030 werden es an die 60% sein, in Deutschland sogar rund 80%. So zumindest lauten Prognosen der Datenplattform Statista. Doch zurück zur Seichhalde im Käsenbachtal. Eine wichtige Ressource für die Stadt Tübingen.
Das Käsenbachtal hat eine wichtige Frischluftschneisenfunktion für den Bereich Univiertel unten. Da gibt es Gutachten. Ich spüre den selber. Wenn ich abends hier bin, du kannst einen 30 Grad Tag haben im Sommer. Abends ist hier ein Kaltluftstrom zu spüren. Ökodienstleistung nennt man sowas heutzutage. Naherholung. Menschen brauchen Auslauf, Menschen können nicht bloß eingekastelt sein. Und das dritte war die Biodiversität, die wir hier haben.
Ralf Bertscheid ist dementsprechend wenig begeistert von den Bebauungsplänen des Universitätsklinikums. Denn die würden einen beträchtlichen Teil der Saarchalde einnehmen und so auch in das ganze Käsenbachtal einschneiden. Im Winter 2016 geht er also zur Vorstellung des Bebauungsplans der Klinik und der Stadt.
Ich war bei der Veranstaltung, als die Stadt und die Klinikum das vorgestellt hat. Eine andere Frau war dabei und diese andere Frau, die habe ich dann durch einen zufälligen E-Mail-Kontakt kennengelernt. Und die hat gesagt, ich finde das auch völlig unmöglich, da müssen wir doch was machen und so. Naja, dann habe ich den Vorschlag gemacht, ich schreibe mal ein Plakat. Und dann haben so im Laufe der nächsten Monate eine E-Mail nach der anderen, Leute haben diese Plakate gesehen. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, wir müssen was machen. Und damit war die BI Käsenbachtal gegründet.
Gegen die Bebauung der Saarchalde schließt sich im Mai 2017 eine lose Gruppe von 30 Menschen zur Bürgerinitiative Käsenbachtal zusammen. Wohlgemerkt nicht zur Bürgerinitiative Saarchalde, denn es geht ihnen um die gesamte vernetzte Fläche des grünen Tals. Also nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Flora und Fauna.
Es gibt eben Tiere, die nicht fliegen können. Ich nenne mal ganz gern den Igel, der ist nämlich echt nicht so behende. Der Igel, der scheitert manchmal schon an so einem Bordstein. Oder Eidechsen oder was auch immer, die eben in so ganz kleinen verinselten Biotopen eigentlich sich nicht dauerhaft halten können in der Regel.
2 Wochen nach der Gründung stellt die Stadt ihren neuen Flächennutzungsplan vor. Die Bürgerinitiative Käsenbachtal präsentiert sich, um Flagge zu zeigen.
Leute, stellt euer Ding vor, aber wir sagen gleich, wir haben was dagegen.
Das allein reicht natürlich nicht, denn die Stadt will die 2 neuen Forschungsgebäude der Klinik auf jeden Fall realisieren. Es geht um jede Menge Prestige und Geld.
Um eben einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kliniken zu haben, waren diese Forschungsgebäude hier geplant. ist gleichzeitig ein Renommee für die Stadt. Die Stadt heftet sich das ans Revier.
Und dann wäre da noch ein bestechendes wirtschaftliches Argument. Die Arbeitsplätze.
Also nehmen wir an, ein großer Arbeitgeber vor Ort sagt, ich muss jetzt hier erweitern, sonst verlasse ich eben diesen Standort mit meinem ganzen Unternehmen. Das ist ganz klar, dass eine Kommune dann sagt, sorry, Protest der Bürgerinitiative, okay, aber den wollen wir jetzt hier nicht verlieren, den Arbeitgeber.
Prestige und Arbeitsplätze, ist das wirklich alles? Kurt Sölke ist der Tübinger Baubürgermeister. Er berichtet mir online, die Bebauungsplanung der Saarchalde habe eine längere Geschichte.
Es gibt einen Masterplan aus den 60er Jahren, der in den 90er Jahren fortgeschrieben wurde, der dem Universitätsklinikum Wachstum ermöglicht. Dieser Rahmenplan geht auf den sogenannten Steinenberg. Steinenberg ist westlich vom UKT und ist ein hochwertiger Naturraum und ist auch noch ein hochwertiger Erholungsraum.
Die Stadt sucht also nach einer anderen Lösung. Zuerst, um den Steinenberg zu retten. Denn der Steinenberg wird von der Stadt selbst als zu wertvoll für eine Bebauung eingeschätzt.
Erste große Diskussion mit dem UKT vor ungefähr 5-6 Jahren war, sie dazu zu bringen, auf diesen Masterplan, diesen Rahmenplan zu verzichten und zu sagen, wir wollen, dass ihr kompakter und dichter baut.
Kompakter und dichter bauen, um eben nicht auf den Steinenberg zu gehen. So einfach wie das klingt, ist es leider nicht. Denn für das Universitätsklinikum bedeutet das, kurz gesagt,
ihr müsst also nochmal eine Schippe drauflegen.
Fläche zu sparen bedeutet also höhere Kosten für das UKT. Aber warum eigentlich? Bedeutet weniger Fläche nicht auch weniger Materialverbrauch?
Für jeden Bauherrn ist es viel, viel einfacher, irgendwo auf einem Grundstück 100 Meter entfernt zu bauen und dann in einem Rutsch umzuziehen, als sich bei einer Baumaßnahme 7 Aggregatzustände überlegen zu müssen.
Klar, jetzt leuchtet es mir auch ein. Natürlich kann man ein Krankenhaus schlecht mal eben für die Bauzeit stilllegen. Da liegen ja jede Menge Patientinnen, die versorgt werden müssen. Daher die Aggregatzustände, wie Kurt Sölke es ausdrückt. Dieser Stück-für-Stück-Umbau ist technisch und logistisch aufwendiger. Außerdem muss noch Platz für 2 neue Forschungsgebäude her. Und da kommt die Saarchalde ins Spiel. So gut sieht es also erstmal nicht aus für die Bürgerinitiative. Doch Ralf Bertscheid und seine MitstreiterInnen legen sich ins Zeug. Die richtige Arbeit geht jetzt im Mai 2017 erst los. Da verlassen einige die Bürgerinitiative auch schon wieder. Ein harter Kern von 10 Leuten bleibt.
Jeder konnte ein bisschen was. Der eine konnte eine Homepage gestalten, der andere konnte sehr gut mit dem Palmer, weil er den persönlich kannte, E-Mails hin und her mailen. Die dritte, die hat sich unglaublich reingekniet in das ganze juristische und formale Vorgehen. Und man konnte immer uns signalisieren, ihr müsst da vorher informieren, ihr müsst da vorher dies machen.
Gerade was die Leute von der Bürgerinitiative da geleistet haben, das war schon Wahnsinn. Die haben sich auch super schlau gemacht. Die haben ganz schön gerackert, weil, wie gesagt, die Stadt hätte das einfach geopfert.
Dabei ist der Politik in Bund und Land das Problem Flächenversiegelung durchaus bekannt. Für das Jahr 2020 war weniger Flächenverbrauch bzw. Versiegelung vorgesehen. 30 Hektar pro Tag sollten es sein. Im August 2019 berichtete die Tagesschau allerdings noch von einem Flächenverbrauch von rund 60 Hektar. Doppelt so viel also. Die Fläche entspricht einer Größe von 88 Fußballfeldern. Kein Wunder, dass der Bund sein 30-Hektar-Ziel daher um glatte 10 Jahre auf 2030 verschoben hat. Um den oft verheerenden Konsequenzen für die Natur zumindest etwas entgegenzusetzen, gibt es sogenannte Ausgleichsmaßnahmen. Barbara Lupp sieht das aus Naturschutzsicht aber sehr kritisch.
Der Mensch denkt halt immer, ich repariere das mal schnell. Bei Gewässerrenaturierung gibt es echt schöne Beispiele, aber ansonsten klappt es oft nicht so gut.
Alte Bäume, Streuobstwiesen und andere Lebensräume retten die Ausgleichsmaßnahmen bei dem massiven Flächenverbrauch wohl eher nicht. Als Ausgleich der mit Fabriken, Supermärkten, Krankenhäusern und Wohngebäuden überbauten Fläche führen manche Kommunen ein sogenanntes Ökokonto. Das funktioniert ähnlich wie ein Konto bei einer Bank. Barbara Lupp.
Das heißt, Sie sagen, okay, ich möchte jetzt hier 5 Hektar neues Gewerbegebiet ausweisen. Dann schaue ich mal, dass ich davor woanders eine neue Streuobstwiese anlege oder einen Bach renaturiere, was jetzt der Fläche und den Tieren und den Pflanzen auf dem neu zu bauen nicht direkt was bringen. aber für mein Konto ist es gut. Wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, ich würde 500 Meter Bach renaturieren, gibt 50.000 Ökopunkte, jetzt mal so einfach so aus der Luft gegriffen, und dann habe ich plus 50.000 Ökopunkte plus auf meinem Konto, die kann ich wieder abheben, um woanders eben, wenn ich einen Eingriff mache, in neu baue, dann habe ich da 50.000 minus Ökopunkte und dann geht es auf null. Was das für die Natur bringt, ist halt die andere Frage.
Das Ökokonto hilft also nicht unbedingt weiter, wenn es darum geht, den Lebensraum bestimmter Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Auch deswegen ist eine Strategie der Tübinger Bürgerinitiative Käsenbachtal, Nachweise über bestimmte Tierarten zu erbringen, die auf dieses Habitat angewiesen sind.
Hier gibt es unglaublich viele Tiere. Wie gesagt, ich habe 230 Schmetterlingsarten. Wenn ich mich noch weitergesucht hätte, hätte ich noch mehr gefunden. Es gibt alle Großtiere. Mitten in der Stadt hier. Es gibt einen Marder, einen Fuchs, einen Dachs, die Rehe gibt es hier. Es ist unglaublich. Also die sind hier heimisch. Die haben hier ihre Bauten, die wohnen hier.
Die Naturräume im Käsenbachtal sind sehr unterschiedlich und alle miteinander vernetzt. Das ermöglicht die hohe Artenvielfalt.
Wir haben ein ganz, ganz vielgestaltiges Tal. Wir haben sowohl einen tiefen Bachlauf, also eine Südhanglage und eine Nordhanglage. Die Südhanglage ist extrem trocken zum Teil. Da gibt es Schlingennattern, da gibt es Ringelnattern, da gibt es Eidechsen. Da gibt es richtig wärmeliebende Tiere, die sich da oben ansiedeln. Und es hat genau das Gegenteil, hier ist den Nordhang. Und dann hat es hier so Waldgebiete gepaart mit offenen Bereichen, fast Steppenbereichen da oben an einer Stelle, dann die Streuobstwiesen.
Ralf Bertscheid fotografiert so ziemlich alles, was kraucht, kriecht, hüpft und fliegt, um zu beweisen, die Sarchalde muss bleiben, und stößt dabei auf ein neues Hobby, Schmetterlinge aufspüren.
Könnte ich gerade mal einen Kohl-Weißling von dem Tagfaulenauge unterscheiden. Das ist dann so für mich eine ganz tolle Nachfolge von der BI-Arbeit, dass ich da ein ganz neues Interessensgebiet entdeckt habe, das wirklich auch mein Leben prägt inzwischen.
Gerade Insekten brauchen mittlerweile die städtischen Grünflächen, denn in der ländlichen Umgebung ist der Lebensraum für sie knapp geworden.
Die Landwirtschaft, die intensive Landwirtschaft, die Pestizide verbraucht. Die Sachen sind alle überdüngt, es wachsen bloß noch bestimmte Pflanzen, manche andere sterben aus, die dann ihre ganz speziellen Wurztiere haben. Und deswegen gibt es im Außenbereich oft weniger Insekten als im städtischen Innenbereich.
Abgesehen von seinem neuen Hobby hat die BI-Arbeit für Ralf Bertscheid aber auch unangenehme Seiten. Es erweist sich nämlich als gar nicht so einfach, sich vor den Tübinger PolitikerInnen zu behaupten.
Du hast dann natürlich hochkompetente Leute vor dir sitzen, die sowohl politisch kompetent sind, die rhetorisch und politisch äußerst klug sind wie Palmer. Ich nenne es mal so ein Depp einfach, weil er sich falsch benimmt und in mancher Hinsicht überhaupt nicht klug benimmt. Aber was der politisch drauf hat, wie der seine Vorgänge kennt und wie er argumentieren kann und dir die Butter vom Brot nimmt, wenn du mit ihm diskutierst, da ziehst du die Schuhe aus.
Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer bewahrt also Gelassenheit. Und die Bürgerinitiative meint schon bald einen Hinweis gefunden zu haben, warum dem so ist.
Einer, der sich mit Kommunalpolitik bei uns auskennt, der hat gesagt, es gibt einen Leitfaden für Bürgermeister, wie man mit Sachen umgeht, unter anderem auch mit Bürgerinitiativen. Aussitzen, hieß es da. Aussitzen, die verkrachen sich.
Leider werden auch die Mitglieder der BI Käsenbachtal diese Erfahrung machen. Doch dazu kommt es erst später. Zunächst diskutieren sie nicht nur mit dem Tübinger Oberbürgermeister.
Und dann die ganzen Klinikumsleute, mit denen wir natürlich geredet haben, aber die dir alles begründen können. Da hatten wir zum Glück auch einen Professor, der auch in der BI mit dabei war, der das immer auseinandernehmen konnte, ihre Argumente.
Das Universitätsklinikum argumentiere laut Ralf Bertscheid hauptsächlich damit, dass die Kliniken von den neuen Forschungsgebäuden in der Sarchhalde gut zu Fuß erreichbar seien.
Zum Beispiel Forschungsgebäude. Die haben immer argumentiert, die Forschungsgebäude müssen fußläufig zum Klinikum sein. Wir haben dann einfach ganz Deutschland alle Unikliniken nachgeguckt. Wo sind die Betten? Wo ist die dazugehörige Forschung? Da sind zum Teil bis 130 Kilometer dazwischen.
Die BI muss nicht nur zahlreiche Argumente widerlegen, sondern auch eine eigene Argumentationslinie und einen Lösungsvorschlag finden, um die Sarchhalde zu retten.
Und das Originalzitat von Bamberg, vom Klinikumsleiter. Kein Stein wird uns in diesem Klinikum in den nächsten 30 Jahren auf dem anderen bleiben. Das wird alles komplett umgebaut. Und wir haben ihn vorgerechnet, wenn ihr sowieso da oben komplett alles umbaut und ihr plant jedes Gebäude, was da oben gebaut wird, nur um ein Stockwerk höher, da sind die gesamten riesigen Gebäude, die ihr in der Sarchhalde plant, sind dann da oben in dem einen Stockwerk drin. Das ist genau dieselbe Fläche.
Man kann auch im städtischen Raum ganz viel machen, bevor man in die Breite geht. Der BUND spricht da eher für eine sogenannte doppelte Innenverdichtung. Das heißt, einerseits tue ich schon mehr Wohneinheiten schaffen, aber andererseits schaue ich, dass ich Grüninseln und auch Grünvernetzungsstreifen erhalte.
Auch aus Umwelt- und Naturschutzsicht ist es also durchaus sinnvoll, in die Höhe zu gehen. Beispiele dazu gibt es einige in Tübingen. So entstand in den 60er und 70er Jahren in Waldhäuser Ost ein ganz neues Stadtviertel mit mehreren Hochhäusern. Die haben über 20 Stockwerke und bieten jeweils Platz für mehrere hundert Menschen. Und der Neubau der Charité in Berlin-Mitte hat ebenfalls 20 Stockwerke. Ein Klinikhochhaus, warum nicht auch in Tübingen? Bei vielen Bauvorhaben geht es inzwischen hauptsächlich um den Flächenverbrauch. Der ist sowieso schon stark gestiegen. Lebte eine Person in Deutschland während der 60er Jahre im Schnitt noch auf 16 Quadratmetern, so sind es heute schon 46. Das idyllische Bild des Einfamilienhauses, das doch mit eigenem Garten so viel naturnäher erscheint, ein Trugschluss.
Der Flächenverbrauch ist einfach zu groß. Also sie brauchen, und übrigens auch der Ressourcenverbrauch. Sie brauchen unheimlich Beton, Strom und so weiter. Auch energetisch gesehen, ressourcenmäßig gesehen, wenn sie eben ihr eigenes Haus haben und für vier Personen dann, ne, x Kubik Beton und ganz viel Dämmung und so, das kann man einfach im Mehrfamilienhaus viel besser machen.
Allerdings beansprucht auch Betonressourcen, um die es sich Gedanken zu machen gilt. Doch dazu kommen wir später. Natürlich will ich wissen, wie die Arbeit der Bürgerinitiative Käsenbachtal endet. Man könnte sagen, so überraschend, wie sie begonnen hat.
Letztes Jahr, ziemlich genau letztes Jahr um die Zeit. Ich stehe auf morgens, schlage um 6 Uhr morgens das Tagblatt auf und ich dachte, ich sehe nicht richtig. OB Palmer, Doppelpunkt, Sarchhalde ist gerettet. Es hieß dann für die nächsten 20 bis 30 Jahre Sarchhalde draußen. Wir lassen sie im Flächennutzungsplan zwar drinnen als Erweiterungsfläche, aber wir bebauen sie nicht mit dem Versprechen circa 20 bis 30 Jahre. Und zwar werden innerhalb des Klinikumbereichs, der schon überbaut ist jetzt, sind Gebäude, die werden abgerissen. Die werden einfach höher gebaut, die Neubauten, die da kommen. Und wumms sind alle. Die ganze Fläche hier ist damit aus dem Rennen draußen.
Also keine neu versiegelte Fläche und einfach höher bauen. Wirklich einfach? Baubürgermeister Kurt Sülke beschreibt das etwas anders. Wohnheime müssen abgerissen und andernorts wieder aufgebaut werden. Die Klinik wird näher an die Hangkante rutschen. Ein kompliziertes Bauunternehmen. Und kompliziert heißt auf Sicht vor allem eines: teuer.
Ich würde sagen, insgesamt, also wenn ich jetzt vergleiche, sie hätten einen Steinberg bebauen dürfen. Ich glaube, wir werden bis dahin ungefähr 600 Millionen Euro bis 700 Millionen Euro ausgeben. Und Geld ist schon ein bisschen mehr als nur gedrucktes Papier. Das ist dann schon Blut, Schweiß und Tränen. Und das ist Zukunft, die nicht woanders reingesteckt werden. Aber das ist es jetzt wert gewesen.
Die Bürgerinitiative kann sich also zumindest zu einem guten Teil durchsetzen. Noch bevor die Gruppe zerbricht.
Das ist schade, aber wie gesagt, es wurde uns prophezeit. Und wenn ich mir die Gruppendynamik angucke, so im Nachhinein, was für verschiedene Köpfe drin sind, mit verschiedenen Interessen und so weiter und so fort, wundert es mich auch nicht, muss ich sagen. Und bei uns hat es zum Schluss richtig geknallt.
Dennoch, die Bürgerinitiative Käsenbachtal hat sich durchgesetzt. Die Sarchhalde ist vorerst gerettet und die neuen Gebäude werden höher gebaut. Eine Vorgehensweise, wir erinnern uns, die der BUND auch für Wohnraum für sinnvoll hält.
Wenn sie eben ihr eigenes Haus haben und für vier Personen dann, ne, x Kubik Beton und ganz viel Dämmung und so.
Doch was ist an Beton denn so besonders problematisch? Ich recherchiere die Zusammensetzung. Wasser, Zement, Zuschlagstoffe wie Sand.
Sand ist ein tatsächlich gar nicht existentes Thema bisher. Auch in der Öffentlichkeit ein wenig bekanntes Thema, dass wir eine Sandproblematik haben werden irgendwann.
Eine Sandproblematik. Führt uns der Spruch, das gibt's wie Sand am Meer, also in die Irre? Haben wir etwa zu wenig Sand? Tatsächlich gibt es in manchen Ländern wie beispielsweise Indien bereits Probleme rund um den Rohstoff. Und genau dorthin wird unser Ohr sich gleich richten.
Musik. Sand ist nach Wasser das am zweitmeisten gewonnene Material.
Sumaira Abdulali ist eine indische Umweltaktivistin und Gründerin der NGO Awas in Mumbai, die sich unter anderem gegen illegalen Sandabbau einsetzt. Von ihr möchte ich mehr über die Situation in Indien hören, bevor wir den Fokus zurück auf die innerdeutsche Sandsituation richten. Wir verabreden uns online und ich frage Sumaira, wie illegaler Sandabbau überhaupt aussieht.
An den Stränden ist es völlig illegal. Ich meine, an anderen Orten gibt es eine Art von Genehmigung. Aber die werden missbraucht. Genehmigungen für bestimmte Mengen. Und manchmal kann man mehr als die zehnfache Menge davon abbauen.
Mit zahlreichen Konsequenzen.
Da ist die Bodenerosion, der Austausch zwischen Wasser und Land ist betroffen. Alle Tiere, Flora, Fauna, Zugvögel, Krebse, was auch immer es dort gibt. Die Fischbestände in Flüssen, an Stränden und Bächen. Dann gibt es die größeren Folgen, wie Landverlust, Verlust von Ackerland, Überschwemmungen und Stürme. Es gibt Konsequenzen wie Erdrutsche. Wegen Sandabbau sind Menschen gestorben.
Und das ist noch nicht alles.
China baut seine Grenzen aus Sand, Singapur erweitert seine Grenzen mit Sand, der illegal aus ärmeren Ländern gewonnen wird, die ihre eigenen Grenzen verlieren. Es verändert also die Weltkarte. Es ist keine Kleinigkeit.
Mit dem illegal abgebauten Sand aus den Tropen wird also international gehandelt. Noch ist mir nicht ganz klar, wie Sand in so großen Mengen überhaupt ohne Genehmigung abgebaut werden kann, ohne dass sich auf politischer Seite etwas regt. Doch in Indien zumindest, wie mir Sumaira schildert, ist die Politik mit in das Sandgeschäft involviert.
Im Bundesstaat Maharashtra, wo ich wohne, wo Mumbai liegt, war ein Sandabbauer, der in der Stadt Navi Mumbai begann und dann Umweltminister wurde. Dieser Umweltminister übertrug sein Geschäft an seine Familie, sodass er zwar keine direkte Beteiligung hatte, aber seine ganze Familie schon. Und wenn er von der Presse gefragt wurde, sagte er: Ich habe dieses Geschäft aufgegeben.
Korruption also. Die indischen Politikerinnen und Politiker nehmen den illegalen Sandabbau wohl auch hin, weil sie dringend auf Sand angewiesen sind.
Unser Premierminister hat versprochen, jedes Jahr ein neues Chicago zu bauen. Das erfordert gewaltige Mengen an Sand. Es ist wirklich schockierend, dass sie trotz so viel Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit auch vor Gericht nie auch nur eine Studie dazu gemacht haben, um zu zeigen, wie viel Sand für die Ausführung dieser Projekte benötigt wird und wo dieser herkommt. Ich denke, dass Indien fähig ist, eine solche Studie durchzuführen und es nicht getan hat, zeigt einem genau, auf welchem Level das ganze Geschäft kontrolliert wird.
Tatsächlich ist mittlerweile von einer Sandmafia die Rede, die weltweit Geschäfte mit dem begehrten Rohstoff macht. Nicht selten abgebaut in Naturschutzgebieten, die im wahrsten Sinne des Wortes verschwinden. Wegen der illegalen Ausbeutung des Rohstoffes ist es schwierig, genau abzuschätzen, wie viel Sand jedes Jahr verloren geht. Die Wissenschaftszeitschrift Nature veröffentlichte 2019 eine Studie. Darin sind erstmals Zahlen nachzulesen. 32 bis 50 Billionen Tonnen Sand werden demnach jedes Jahr weltweit abgebaut. In Indien ist der Begriff der Sandmafia auch durch Sumaira Abdulali in der Öffentlichkeit angekommen. Oder besser gesagt, durch ihre Begegnung mit der Sandmafia, als sie am Anfang ihrer Arbeit um Aufmerksamkeit für das Thema Sandabbau kämpfte.
Niemand hat es als Thema verstanden. Sie haben nur gelacht. Die Regierung sagte mir, dass sie nicht wüssten, wer den Sand abbaut. Ich sagte, jeder weiß, wer das macht, außer Ihnen offensichtlich. Dann haben sie gesagt, Sie müssen uns Beweise liefern. Sie müssen sie auf frischer Tat ertappen. Deswegen wurde ich angegriffen, denn es gab keinen anderen Weg, sich zu beschweren. Ich habe es oft versucht. Durch das Schreiben von Briefen habe sie getroffen und nichts ist passiert. Und deswegen sage ich, dass... Natürlich, als ich angegriffen wurde, war es furchtbar. Aber es hat mein Anliegen ans Licht gebracht. Denn die Leute waren interessiert an dem Angriff. Niemand interessierte sich für Sandabbau.
Ich wundere mich darüber, wie nüchtern Sumaira Abdulali von dem körperlichen Angriff erzählt. In meinen Ohren klingt das beängstigend. Sumaira Abdulali fühlt sich als bekannte Aktivistin mittlerweile aber weniger angreifbar. Die Öffentlichkeit ist ihr Schutz. Ohne diesen Schutz geht die Sandmafia scheinbar völlig skrupellos gegen diejenigen vor, die ihre Stimme gegen ihre illegalen Geschäfte erheben.
Ja, ich weiß. Ich glaube, wenn man bekannter ist, ist es weniger gefährlich, als wenn man komplett allein an einem unbekannten Ort ist. Deswegen wurden mehr Dorfbewohner umgebracht, weil sie keinen Kontakt zur Presse, zu Gerichten und Städten haben.
Dennoch frage ich mich, hatte sie mit all der Gefahr im Nacken und der Ignoranz von Seiten der Politik nie das Bedürfnis aufzugeben, einfach etwas anderes zu tun?
Sehr oft, doch. Und es gab viele Zeiten, wo ich einfach nichts getan habe und gefühlt habe, dass ich nicht in der Lage bin, weiterzumachen.
Sumaira ist nicht die Einzige, die die Skrupellosigkeit der Sandmafia quasi am eigenen Körper erlebt hat. Und auch diejenigen, die für die Sandmafia arbeiten, sind auf andere Art und Weise einer stetigen Gefahr ausgesetzt. Es sind wie so oft diejenigen, die unter Armut leben und daher wohl so ziemlich jede Arbeit annehmen würden.
Die Art der Arbeit, die der Sandabbau ihnen gibt, ist aus vielen Gründen sehr gefährlich für ihre Gesundheit. In Fließgewässern tauchen sie 12 bis 15 Meter tief. Und weil diese Flüsse starke Strömungen haben, werden die Taucher fortgerissen. Sie haben viele Krankheiten wegen des industriellen Abfalls, der vielen Giftstoffe in den Flüssen und Bächen. Ich habe dort Kinderarbeit gesehen. Es gibt viele Menschenrechtsverletzungen dort.
Mittlerweile hat die indische Regierung offenbar erkannt, dass der illegale Sandabbau problematische Auswirkungen mit sich bringt.
Sie haben ein Komitee aufgesetzt. Und wieder. Keine Expertinnen, keine Aktivisten, sondern nur Politiker. Und dann sind sie zu dem Entschluss gekommen, dass der einzige Ersatz für Sand gebrochener Stein ist. Was dann passiert ist, war, dass sie nicht nur mit dem illegalen Sandabbau genauso oder noch mehr weitergemacht haben wie vorher, sondern auch Stein hinzugefügt haben, den sie in Steinbrüchen im Gebirge herausgebrochen haben.
Aus Stein in Sand herzustellen ist für Sumaira Abdulali keine Lösung. Zumal Stein, genauer Naturstein wie Granit, Marmor oder Sandstein, wiederum eigene Probleme birgt, wie wir noch erfahren werden. Steine aus Indien werden nämlich nicht nur als Sandersatz im Land selbst verbraucht, sie landen auch bei uns in Deutschland. Der aus Indien und China importierte Granit, Marmor oder Sandstein ist in Europa konkurrenzlos billig. Nach einer Studie des Dachverbands der Entwicklungspolitik Baden-Württemberg stammten 2013 schon 72% aller Steinimporte aus diesen beiden Ländern. Mittlerweile wird es noch wesentlich mehr sein, trotz des weiten Schifftransports. Indischer und chinesischer Stein findet sich dabei keineswegs nur im Bauwesen wieder.
98% der Grabsteine sind aus Fernost. Da sollten wir was tun. Da klebt an jedem Grabstein Blut.
Wir richten den Fokus zurück nach Deutschland. Ich treffe Thomas Degen in Tübingens Altstadt im Café Hirsch. Er ist Petrologe an der Martin-Luther-Universität in Halle. Petrologie lässt sich auch mit Steinkunde übersetzen. Thomas Degen kennt sich also rund um Nutzung, Entstehung und Eigenschaft von Gestein sehr gut aus. Auch Sand gehört zu seinem Fachgebiet. Deswegen möchte ich von ihm erstmal mehr über die Sandsituation in Deutschland wissen, bevor wir mehr über die Natursteine sprechen. Zu Beginn erfahre ich gleich erstmal, dass Sand nicht gleich Sand ist. Es gibt Sand mit kantigen Körnern und Sand mit runden Körnern. Der vom Wind rund geschliffene Wüstensand ist für die Betonproduktion nicht verwendbar. Jetzt wird mir auch klarer, warum wir weltweit schon von einer beginnenden Knappheit sprechen. Und auch, warum selbst ein Wüstenstaat wie Dubai den Sand für seine künstlichen Inseln importiert. Auch in Deutschland gibt es da gewisse Probleme.
In Sachsen-Anhalt fehlen zum Beispiel seit 2 Jahren 2 Millionen Tonnen Sand und Kies. Das hat nichts damit zu tun, dass die Ressourcen knapp werden. Das hat damit zu tun, die Antragsstellung ist sehr, sehr schwierig. Es geht also bis zu 20 Jahre, bis eine Kiesgrube eine Erweiterung genehmigt bekommt. Und aufgrund dessen ist in Sachsen-Anhalt ein Engpass entstanden.
Einen Antrag zu stellen ist deshalb schwierig, weil auch eine Sand- oder Kiesgrube Flächen beansprucht. Und zwar oftmals relativ naturbelassene Flächen, wie in etwa Wiesen, Wälder oder Uferzonen. Und damit den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen zerstört. Doch eine nicht erteilte Genehmigung kann andere, nicht weniger problematische ökologische Folgen haben. Lange Transportwege zum Beispiel.
2 Millionen Tonnen bedeutet 40.000 LKWs. Es müssen also in Sachsen-Anhalt 40.000 LKWs, die laden zwischen 20 und 25 Tonnen, das sind 40 Tonner. Der LKW wiegt auch schon 15, 18 Tonnen. Wir müssen über die Straße rollen, damit wir dieses Land versorgen können, nur weil eine Kiesgrube nicht die Genehmigung bekommt.
40.000 LKWs bedeutet auch eine Menge CO2-Emissionen. Zugegeben, so weit habe ich vor dem Gespräch nicht gedacht. Aber klar, da wo wir keine Rohstoffe mehr abbauen, da werden diese Rohstoffe eben importiert. Es sei denn, wir würden unseren Konsum, unser Wachstum als Industrienation drosseln. Beton jedenfalls, wofür wir große Teile des Sandes verwenden.
Das ist einer unserer größten CO2-Produzenten, die Betonherstellung.
In Baden-Württemberg allerdings gäbe es laut Steinkundler Thomas Degen noch keinen Engpass.
Wir produzieren noch so viel, wie wir hier brauchen, aber es wird knapp, das ist ganz klar. Und es wird nicht knapp, weil wir nichts haben. Wir haben Ressourcen für die nächsten vielen 100.000 Jahre. Aber aufgrund von Auflagen wird es eben sehr, sehr schwer. Und wenn wir nicht begreifen, die Rohstoffe bei uns zu gewinnen, verlagern wir das Problem einfach auf andere Länder und auf die Straße.
Auf lange Sicht könnte das dazu führen, dass wir auch Sand aus benachbarten Ländern wie Polen importieren, vermutet Thomas Degen. Einen Lösungsansatz gibt es zumindest. Recyclingbeton, kurz RC-Beton, kann an manchen Stellen aushelfen und wertvolle Rohstoffe schonen. Auch dieses Verfahren hat aber seine Grenzen, denn Recyclingbeton lässt sich nur beimischen.
Nein, man gibt es als Zuschlag dazu. Du kannst es nicht mehr als Beton verwenden. Du musst wieder das neue fließende Mittel dazugeben.
Man darf nie glauben und nicht so tun, als würde Recyclingbeton den CO2-Eintrag verringern. Aber im Prinzip geht es natürlich bei dem Beton, den man dann recycelt, nur um die Grobmaterialien, die geschreddert werden.
Sagt Tübingens Baubürgermeister Kurt Sülke. Umweltaktivistin Sumaira Abdullahi ist im Kontakt mit dem indischen Professor Rajagopalan Vasudevan, der an einer neuen Lösung des Problems arbeitet. Statt Sand will er recyceltes Plastik als Zuschlagstoff beimischen.
Er hat die Abfallmaterialien, die wir recyceln könnten, quantifiziert. In Bombay haben wir ein Problem mit Mülldeponien. Das führt zu einer höheren Luftverschmutzung. Und er sagt, dass wir seinen Studien nach das Material direkt benutzen könnten, das schon da ist, um daraus Bauaggregate herzustellen. Das würde so viele Probleme auf einmal lösen.
Aggregate suitable for construction, which would solve so many problems at once.
Im Straßenbau gab es in Indien sogar schon einen Feldversuch mit dem neuartigen Plastikbeton.
Getestet wurde das Verfahren in zwei Städten, eine oben im Norden und eine in Maharashtra, in meinem Bundesstaat. Die Straßen sind natürlich nicht zu 100% aus Plastik gebaut. Es ist ein Zusatz. Aber laut Testberichten aus beiden Städten sind die Straßen mit dem Plastikanteil besser und glatter. Das ist mein nächster Schritt, Sandabbau mit Plastikmüll zu verbinden.
Es gibt zum Beispiel auf Kinderspielplätzen oder auch diese Verkehrspoller, das sind so anthrazitfarbene, graue Poller. Und wenn du die anfasst, dann merkst du, es ist kein Stein. Da ist Plastikmüll kurz angeschmolzen und verpresst. Kann man alles machen. Ich weiß natürlich nicht, wie inert diese Sachen reagieren auf Regenwasser. Ob ich da vielleicht nicht Schadstoffe ins Umfeld bringe. Ja, es gibt sicher Dinge, die ich benutzen kann, das ist wurscht. Und es gibt Dinge, die ich benutze, das sind Weichmacher drin, sind krebsfördernd, also ein Zeug. Also das hat bestimmt Grenzen.
Thomas Degen ist also skeptisch, ob Plastik als Sandersatz bei der Betonproduktion herhalten kann. Beim Haarshampoo stehen die beigemischten Nanopartikel aus Plastik ja bereits seit längerem in der Kritik. Für Sumaira Abdullahi ist es entscheidend, diesen Lösungsansatz zumindest in die Öffentlichkeit zu tragen, was auch immer daraus folgen mag.
Vielleicht habe ich keinen Erfolg. Vielleicht hört mir niemand zu. Vielleicht wird jemand anderes die Sache voranbringen und Erfolg haben. Aber es muss gesagt werden, nicht in einer privaten Unterhaltung, sondern vor Gericht.
Es bleibt also offen, ob in näherer Zukunft Lösungen gefunden und auch umgesetzt werden, wenn es um einen Ersatz von Sand als Zuschlagstoff für Beton geht. Doch nicht nur für Beton ist Sand relevant. Auch in Chips technischer Geräte wie Smartphone, Laptop und Fernseher ist Sand enthalten. Die Liste ist noch länger. Solarzellen bestehen aus Silizium, was wiederum aus Siliziumdioxid, also Sand, gewonnen wird. Selbst in Putzmitteln und Kosmetika ist Sand ein häufiger Zusatz. Dennoch, der meiste Sand wird im Bauwesen verbraucht. Klar wird mir in meiner ganzen Recherche und all den Gesprächen, unsere Städte sind echte Materialschlucker. Eigentlich ist das ganz logisch. Zum Beispiel, wenn ich mir das Café ansehe, in dem ich mit Thomas Degen sitze.
Du musst dir vorstellen, an diesem Haus hier ist nichts übrig, wenn wir nicht Rohstoffe verwenden. Nichts. Absolut nichts. Ob wir die Pigmente in der Farbe nehmen, ob wir den Klinker nehmen, den Beton, das Glas, irgendwelche Betonträger, diese Metalldinger hier oben. Das sind alles Rohstoffe.
In unseren Städten leben wir in einer gänzlich von Menschenhand geprägten Umwelt. Straßen, Gebäude, Parks und auch die Flussläufe. Alles ist architektonisch durchgeplant, technisch realisiert und verbaut. Fast könnte man das vergessen. So gewohnt sind wir die Häuser, in denen wir wohnen und die uns umgeben und die Infrastruktur, innerhalb derer wir uns bewegen. Apropos Infrastruktur. In einen Kilometer Autobahn fließen nicht weniger als 30.000 Tonnen Sand. Aus Sicht der Petrologie, also der Steinkunde, gehört Sand zum Gestein. Als ich höre, wie viel Steine wir täglich verbrauchen, bin ich ziemlich perplex.
Jeder Bürger in unserer Republik braucht pro Stunde ein Kilo Gestein, 24 Kilo pro Tag. Das verbauen wir in Beton, in Asphalt, in Häusern, Straßenbrücken, Bahndämme, Staudämme, Eisenbahn und dergleichen. Ja, einfach mal hochrechnen.
Alles klar. Deutschland mit rund 81 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern mal 24 Kilo, das sind 1.944.000.000 Kilo Gestein pro Tag. Also fast 2 Milliarden Kilo Steine. Nur in Deutschland eine kaum vorstellbare Menge.
Wer von den Leuten hier draußen, wir können ja fragen nachher, weiß, dass wir 1 Kilo Stein in einer Stunde benutzen?
Was schätzen Sie denn, wie viel Stein wir so am Tag verbrauchen?
Boah, das kann ich gar nicht schätzen. Das kann, nee, wüsste ich jetzt gar nicht, wie viel.
Ja, ich sag mal so
10.000.
100.000 Tonnen. Ich würde dann eher sagen, pro Mensch 10 Tonnen, ja.
Stein? Oh Gott, keine Ahnung. Wahrscheinlich sehr, sehr viel. Keine Ahnung, nee.
Stein? Jeder Mensch? Ich weiß nicht, ein Kilo oder was?
Stein pro Tag pro Mensch. Eine Tonne. Jeder Mensch eine Tonne Stein, ja.
Ich bin sehr schlecht im Schätzen wirklich, aber sehr viel. Also ich meine, weiß nicht, ist ja alles aus Stein gebaut, also hauptsächlich.
Sand ist dabei sicher nicht der einzige problematische Rohstoff.
Ich habe Sandstein gebraucht für den Schwarzwald, bin in Pforzheim in so einen Steineverkauf gegangen und wollte Buntsandstein haben. Da war einer, kein Problem, können wir Ihnen alles besorgen. Wo das Zeug herkommt, aus Indien. Und dann will ich es nicht, bin wieder gegangen.
Bei Natursteinen sind wir an einem Punkt, an dem wir mit Sand noch nicht sind. Wir importieren ihn, in großen Mengen und zu billigen Preisen. In Deutschland selbst gibt es zwar noch keinen Mangel an Steinen, doch der hiesige Stein ist etwa 3-mal so teuer wie der aus China oder Indien. Und wenn man sich fragt, wieso der importierte Stein so viel billiger sein kann, kommt man unweigerlich auf das Thema Arbeitsbedingungen zu sprechen. Import und Export, das ewige Spiel im globalen Kapitalismus. Das habe auch seine Schattenseiten, sagt Thomas Degen. Zum Beispiel in Sachen Arbeitsbedingungen.
Du möchtest nicht die Bilder sehen, die, wenn die Leute abbauen, wie die da arbeiten. Da ist die Dorfbevölkerung, die weiß, da ist was, machen sie ein Loch und dann gehen sie da runter. Keine Sicherheitsbestimmungen, gar nichts. Die tragen diesen Rucksäcken raus. Einmal die Woche oder einmal im Monat kommt der LKW vorbeigefahren, nimmt das Erz auf, fährt es irgendwo hin. Die werden entlohnt, bekommen ihr Geld und so funktioniert dieses System. Wenn die Kinder, gibt es ja auch Bilder, mit 20 Ziegeln auf dem Kopf durch die Baustelle laufen, ohne Helm, ohne Sicherheit, barfuß, das Risiko eingehen, dass sie überfahren werden, das eine und das andere, dass sie natürlich einen Rückenschaden haben, mit 20 Kilo auf dem Stein, wenn man das 5 Jahre macht in der Wachstumszeit, die sind alle geschädigt, ist ganz klar.
Das ist nicht nur eine unglaubliche Belastung für die Arbeitenden, sondern auch für unsere Umwelt. Der CO2-Ausstoß für den Transport von Natursteinen innerhalb Deutschlands beläuft sich auf ca. 4,5 Kilogramm pro Tonne. Beim Schifftransport aus China ist der Ausstoß rund 60 Mal höher. Aber es geht auch anders.
Wo wir angefangen haben, haben wir den Markt für Natursteine erstmal schaffen müssen. Da hat nämlich damals war unser großer Gegner, weiß ich noch, wenn die alten Werbeblätter anschauen, war Beton.
In Tübingen gibt Manuel Rongen mit seinem Unternehmen Natursteine Rongen eine Antwort auf die zweifelhaften Geschäfte mit importierten Steinen. Wiederverwendung oder auch Recycling.
Wenn jemand ein Haus abbricht, dann kann der die Steine entweder auf die Deponie bringen, dann zahlt er dafür 20 Euro pro Tonne. Oder er bringt sie zu uns, dann kriegt er 50 Euro pro Tonne.
Auf dem Gelände des ehemaligen französischen Munitionslagers auf dem Tübinger Galgenberg hat Rongens Firma ihren Platz gefunden. Wir setzen uns neben das hölzerne Bürohäuschen. Uns gegenüber ist die Waage, ähnlich einer Rampe, auf der während unseres Gesprächs immer mal wieder ein Auto oder ein LKW kurz parkt, um die Menge an gebrachten oder auch gekauften Natursteinen zu wiegen.
Also es fängt in der Regel damit an, dass irgendwo was abgebrochen wird und neu gebaut wird. Je nachdem, wie groß das Vorhaben ist und wie die Steine sind und wer das abreißt, kann es sein, dass wir im Vorfeld schon informiert werden. Dann fahre ich dahin, schaue mir das alles genau an. Wenn ich Pläne habe, habe ich Pläne. Ansonsten habe ich sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Oft kann ich sagen, ja super, die Steine könnt ihr gleich bringen. Und dann gebe ich denen noch ein paar Tipps, wie sie so abbauen, dass die Steine auch ganz bleiben. Oft kann ich sagen, das Zeug tut mir leid, das ist Schrott, das müsst ihr wegschmeißen.
Für Manuel Rongen gibt es dabei mehr Gründe, Steine zu recyceln, als die Arbeitsbedingungen in den Ländern, aus denen neuer Naturstein importiert wird.
Erstmal sind alte Steine historisches Kulturgut. Und das haben unsere Vorfahren in der Regel die alten Steine mühsam mit Hand gehauen, ohne Maschinen, mit Schweiß und Blut. Und sowas schmeißt man nicht einfach weg. Das ist eine Frage des Respekts vor unseren Vorfahren, erstens. Zweitens ist es eine ökologische Frage, Klimaschutz, Ressourcenschutz und so weiter. Ja, diese Steine, die sind schon vorhanden. Wenn man die wegschmeißt, braucht man Neumaterial aus dem Steinbruch. Das heißt, die Ressourcen werden geplündert anstatt geschont. Die Steine, die man wegschmeißt, landen auf Deponien. Die Deponien werden verstopft. In Reutlingen ist kürzlich 8,5 Hektar Wald abgehauen worden für eine neue Deponie. Schöner, guter Wald. Dann kommt es so, dass die gebrauchten Natursteine auch besser sind als neue Steine, weil die seit Jahrhunderten teilweise in Wind und Wetter stehen. Und ich sage immer, die haben einen Praxistest erfolgreich bestanden. Und schlussendlich, ganz wichtig natürlich für den schwäbischen Endverbraucher, der Preis. Die Steine sind günstiger als neue Material.
Einziger Nachteil, man muss nehmen, was es eben gerade gibt. Wobei sich bei den mehreren 10.000 Tonnen Vorrat doch oft etwas finden lässt. Gebrauchte Steine abzugeben, um sie dann wieder zu verwenden, ist also sinnvoll. Warum aber landet dann der meiste Teil aller Steine immer noch auf Deponien?
Es ist nicht nur Bequemlichkeit, ich würde es ein bisschen sogar Dummheit nennen oder einfach Ignoranz.
Die nachhaltige Geschäftsidee von Natursteinerongen hat erstaunlicherweise in Deutschland kaum Nachahmer gefunden.
Wir sind immer noch deutschlandweit die einzige Firma, die das so im großen Stil macht. Das wundert uns auch. Es liegt einfach daran, dass man braucht einmal eine gewisse Fläche zum Lagern, sonst macht es keinen Sinn. Und man braucht eine Menge Know-how.
Natursteinerongen existiert seit 1992. Die langjährige Expertise der Firma sieht man auch in Details. Ein Mitarbeiter etwa berät während unseres Gesprächs vor dem Bürohäuschen überaus kenntnisreich Kundinnen und Kunden.
Der war damals mein Azubi, der gerade da war, der mit inzwischen graue Haare. Mein Azubi hat jetzt graue Haare, so alt sind wir schon.
Auch die Lagerfläche ist ein zentraler Aspekt. 2010 wurden große Teile des Stuttgarter Hauptbahnhofs im Zuge von Stuttgart 21 abgerissen.
Aber wenn natürlich so ein Stuttgarter Hauptbahnhof mit zwei Flügeln kommt, dann sind das schon mal schnell 20.000 Tonnen. Der war hier, der ist schon wieder gegangen. Der ist nicht mehr hier, wir haben nur 3-4 Steine.
Und die Leute sind beim Steinekauf teilweise ganz schön emotional geworden.
Da waren ja die kochende Gemüter auf allen Seiten in Stuttgart und überall in ganz Baden-Württemberg. Und irgendwann ist dann in der Zeitung gekommen, dass die Steine hierher kommen. Und dann sind die Leute von Stuttgart hergepilgert. Da waren samstags teilweise 100 Leute hinter an dem Haufen und haben sich gegenseitig angeschrien. Die Befürworter und die Gegner von Stuttgart 21, wofür die Steine eigentlich selber nichts können. Und das einzig Gute war, ist, dass alle, egal von welcher Seite sie waren, der Meinung waren, dass wenn dann die schon abgerissen werden, dann werden sie wieder verwenden und nicht verbuddeln. Es sind noch viele gekommen, die haben sich nur einen Stein geholt und haben die einen als Trophäe, die andere als traurige Erinnerung mit nach Hause genommen.
Reaktionen, die darauf schließen lassen, dass Steine auch ein Kulturgut sein können. Gerade der Umgang mit diesem Kulturgut ist für Manuel Rongen nicht nur eine lokale, sondern eine globale Verantwortung.
Wir sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Grundprobleme der Weltwirtschaft können wir nicht, letztlich aus der Kolonisation entstandenen Probleme können wir nicht lösen. Man kann ein Beispiel geben im Kleinen, wenn viele das machen, viel, viel klein ist viel. Und wir leben ja alle hier auf der Sonnenseite des Lebens schon von Geburt an, ja, zumindest fast alle. Und in meinen Augen ist das eine zwingende Erkenntnis, zu der man kommen muss, wenn man mal über die ganzen Sachen drüber nachdenkt. Das Hauptproblem der Menschheit ist die Gier.
Die führt letztlich dazu, dass Menschen in Indien, China und anderswo, darunter viele Kinder, dazu verdammt sind, 7 Tage die Woche und nicht selten mehr als 8 Stunden im Steinbruch zu schuften. Manche barfuß, viele ohne Schutzkleidung. Der Staub, der beim Hauen der Steine entsteht, kriecht tief in den Körper ein. Die sogenannte Staublunge oder Silikose führt nicht selten innerhalb von wenigen Jahren zum Tod. In Tübingen ist man sich der globalen Verantwortung bewusst geworden. Deswegen versucht man mittlerweile Wege zu finden, auf Stein aus China und Indien zu verzichten. Gar nicht so einfach.
Wir haben inzwischen bei Steinen einen Weg gefunden, um zumindest einen Teil der Problematik wegzukriegen, nämlich, sag mal, den Kinderarbeits- und Fairtrade-Teil. Wenn wir eine Straße pflastern, dann war es noch vor 3 Jahren so, dass wir eine Leistung ausgeschrieben haben und eine Firma hat uns ein Angebot gemacht, indem sie die Steine mit angeboten hat. Und wo sie die Steine herkriegt, kannst du im deutschen Recht oder im europäischen Recht nicht sagen, die dürfen nicht aus China oder aus Indien oder aus Portugal sein und die dürfen nicht das und das.
Tübingens Baubürgermeister Kurt Sölke sagt, dass sich allerdings auch bei öffentlichen Ausschreibungen Möglichkeiten bieten, nachhaltiger und damit klimafreundlicher zu agieren.
Man kann 2 Sachen machen. Das eine ist, man kann die Steine sozusagen Bausalz kaufen. Das heißt, wir kaufen die Steine. Noch eleganter ist eine Variante, die wir jetzt machen, in der Metzgergasse zum Beispiel. Wir lassen die Steine bemustern. Wir können den Granit ein wenig, also vergaberechtlich sauber, dadurch auswählen, dass wir sagen, wir wollen einen bestimmten Granit haben. Und dieser bestimmte Granit kommt dann eben nicht aus China. Ist ein bisschen tricky. Ich hoffe, die werde nicht allzu viele Vergaberechte sehen, gerade diesen Audiomitschnitt nachher, aber es ist machbar, es geht.
Stein, Sand und Fläche. 3 endliche Ressourcen, die uns ständig umgeben und die wir nur selten, wenn überhaupt, als solche wahrnehmen und gleichzeitig immer weiter ausbeuten. Bei meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen bleibt es meistens nicht nur bei der Auseinandersetzung mit einer dieser Ressourcen. Es geht immer auch ums große Ganze. Um Umweltschutz im Allgemeinen, um Wissen und den verantwortungsvollen Umgang mit den Rohstoffen, aber auch um die Arbeitsbedingungen von Menschen.
Wir machen auch so Kleinigkeiten. Das ist, bei uns gibt es bloß Fairtrade-Kaffee. Oder wir versuchen also in allen Bereichen, auch in den kleinen, wir haben Ökostrom und so Sachen. Also wir versuchen in allen Dingen uns wie verantwortungsbewusste erwachsene Menschen zu benehmen. Und da kann man schon viel tun.
Ich denke, wir sind der Schlüssel. Wir. Der Verbraucher, die Verbraucherin. Wenn ich Tomaten kaufe, die nicht in Plastik eingeschweißt sind, dann wird es nach einer Woche keine Tomaten mehr geben, die in Plastik eingeschweißt sind. Wir entscheiden das. Wir essen kein Fleisch mehr, dann ist die Massentierhaltung tot. Ich esse seit 20 Jahren kein Fleisch mehr.
Wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher der Schlüssel zur Veränderung sind, dann müssen sie aber erst mal wissen, was es mit den Ressourcen um sie herum auf sich hat. Auch ich wusste das vor der Arbeit an diesem Feature nur ansatzweise. Die schlimmen Arbeitsbedingungen beim Stein- und Sandabbau erinnern mich an Berichte und Dokumentationen aus der Textilindustrie. Arbeit bis hin zur Erschöpfung für die einen, billiger Konsum für die anderen. Ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf unsere Umwelt. Auch wenn wir damit die Probleme nicht komplett lösen können, Materialien wiederzuverwenden, seien es nun Kleidung, Plastik oder eben auch Steine, Sand und Beton, ist zumindest ein Schritt weg von der immerwährenden Wachstumslogik im globalen Turbokapitalismus. Denn der steckt letztlich hinter dem unersättlichen Ressourcenverbrauch, der unsere Erde und damit nicht nur das Klima, sondern auch Flora und Fauna und uns Menschen auf lange Sicht hin die Existenzgrundlage rauben wird.
Blicke auf unsere gebaute Umwelt. Ressourcen in der Stadt. Ein Hörfunkfeature von Anna Priese. Werkstück im Rahmen einer Bachelorarbeit im Fach Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Radio Mikro Europa 2020. Sprecherin Anna Priese. Es sprach außerdem Misuk Choi. Technik Klaus Klein. Redaktion Ulrich Hägele.
Micro Europa. Sounds
international. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Modern.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Feature-Sendung zum Thema Blick auf unsere gebaute Umwelt, Ressourcen in der Stadt von Anna Priese. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Radio Mikroeuropa 2020. An den Reglern saß Klaus Klein. Wenn ihr mehr über Radio Mikroeuropa erfahren möchtet, dann schaut auf unserer Homepage vorbei unter www.mikro-europa.de. Durch die Sendung führte Ulrich Hägele. Bis bald und auf Wiedersehen.